Ja, guten Morgen zusammen. Ich wünsche Ihnen auch ein gesegnetes neues Jahr. Wer kennt den Begriff Morbus Helveticus? Sind wir so besser? Okay. Kennt jemand den Begriff Morbus Helveticus? Scheint nicht der Fall zu sein. Ganz einfach, den anderen Begriff kennen Sie wahrscheinlich, ins Deutsche übersetzt Schweizer Krankheit. Das ist also ein Krankheitsbild, das im Jahre 1688 von dem Arzt Johannes Hofer aus Basel zum ersten Mal beschrieben wurde. Er beschreibt die Krankheit so: Es handelt sich um eine durch unbefriedigte Sehnsucht nach der Heimat begründete Melancholie oder Monomanie, welche eine bedeutende Zerrüttung der körperlichen Gesundheit, Entkräftung, Abzehrung, Fieber oder gar den Tod zur Folge hat. Beim Namen Schweizer Krankheit geht es also, oder ging es damals vor allem, um im Ausland stationierte Soldaten, die unter Heimweh gelitten haben. In Frankreich war es sogar bis Mitte des 18. Jahrhunderts bei der Todesstrafe verboten, ein ganz bestimmtes Hirtenlied zu singen. Die Schweizer sagen Kuhreihen. Das durfte man nicht singen oder pfeifen, weil beim Anhören dieses Liedes viele Schweizer ganz starkes Heimweh bekommen haben und es kam sogar vor, dass sie zur Fahnenflucht verleitet wurden. Also Morbus Helveticus, Heimweh, das ist kein Erscheinungsbild, das erst im 17. Jahrhundert aufgetaucht ist. Das Heimweh gibt es eigentlich schon, seit es Menschen gibt. Heimweh, das hatten auch die Israeliten damals in Babylon. Sie hatten ihre Heimat verloren, man hatte sie nach Babylon weggeführt. Sie hatten alles verloren, ihre Häuser, ihre Grundstücke, Verwandte, Nachbarn, Freunde. Ja, sie hatten sogar den Tempel verloren, an dem sie Gott ganz nahe sein konnten. Der Begriff Heimat steht also für einen Ort, an dem ich mich auskenne, ein Ort, der mir vertraut ist, wo ich zu Hause bin, wo ich geborgen bin und sicher bin. Mit Heimat verbinden wir bestimmte Gerüche, zum Beispiel in der Weihnachtszeit, das Weihnachtsgebäck, so bestimmte Gerüche sind da im Haus, je nachdem, wie man, nach welchem Rezept man die Plätzchen backt, oder Menschen, die dieselbe Sprache sprechen und noch viele andere Dinge, das verbinden wir mit Heimat. Vielleicht auch eine bestimmte Sicht, dass wir einen bestimmten Ort haben, wo wir regelmäßig sind, vielleicht in der Natur draußen, das ist für uns Heimat, da fühlen wir uns geborgen. Und wer dann seine Heimat verloren hat, ja, der hat Heimweh. Die Beziehung zu einem Ort ist manchmal wie so ein Gummiband. Je weiter wir davon entfernt sind, desto stärker wird der Zug, dorthin wieder zurückzukehren. Ein Künstler, ein Psalmdichter hat mal folgende Worte gedichtet, steht im Psalm 137: An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Also wenn wir an Israel dachten, unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein, singet uns ein Lied von Zion. Also kurz gesagt, die Israeliten hatten Heimweh, die hatten Morbus Helveticus, sie wollten weg von Babylon, dort wo sie aktuell waren. Hier fühlten sie sich weder wohl noch zu Hause. Sie hatten auch gar kein Interesse dort, in Babylon Fuß zu fassen. Was in diesem Land lief, das war ihnen egal. Sie mussten ja mitten unter ihren Feinden leben. Sie mussten eine andere Sprache lernen, sich an kulturelle Gewohnheiten anpassen und sich mit der anderen Religion auch noch auseinandersetzen. Sie hatten starkes Heimweh. Sie wollten weg von diesem Ort, von diesen Menschen. Sie wollten einfach raus aus der ganzen Situation. Sie hatten keinen inneren Frieden und verbreiteten auch in ihrer Umgebung keinen Frieden. Und durch den Propheten Jeremia gibt Gott ihnen eine Anweisung, wie sie mit ihrer Situation, wie sie mit ihrem Heimweh umgehen sollten. Und deshalb lese ich aus Jeremia 29 die Verse, ich fange ein bisschen früher an, die Verse 4 bis 14. Wer mitlesen möchte, ich lese nach der Schlachterübersetzung. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern. Hört auch nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Wie geht man damit um, wenn man seine Heimat verloren hat? Um Heimweh zu bekommen, muss man ja heutzutage gar nicht mehr unbedingt ins Ausland gehen. Man kann sich plötzlich auch in der eigenen Heimat nicht mehr zu Hause fühlen. Wie fühlt man sich als Deutscher heutzutage? Wenn man durch die Innenstadt geht und es wird vielleicht, also durch die eine oder andere Innenstadt, ich weiß nicht, wie es hier in Bad Nauheim ist, und es wird mehr Arabisch oder Türkisch gesprochen als Deutsch. Wie geht es einem damit? Wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie Millionen von Menschen ihre Heimat verloren haben und bei uns entweder Heimat gefunden haben oder Heimat finden möchten. Sie bringen ihre Sprache mit, ihre Kultur, sie bringen auch ihre Religion mit, ihre Lebensweise. Und plötzlich verändert sich unsere Heimat. In kürzester Zeit ist der Friede in unserem Land gestört. Der Verlust der Heimat im eigenen Land stört den Frieden. Da gehen Menschen auf die Straße, sie wehren sich gegen den Bau von Moscheen, empören sich über verschleierte Frauen und aus ihrer Sicht schwierige Verhaltensweisen. Wir erleben den Verlust unserer vertrauten Umgebung. Wir werden verunsichert, der soziale Frieden ist plötzlich gefährdet. Vielleicht sogar tiefgreifend gestört. Deshalb spricht die Botschaft von Jeremia sehr lebensnah, finde ich, auch in unsere Situation hinein. Und was rät uns Gott? Es sind vier Dinge, die er uns rät. Einmal, stell dich der Situation und lauf nicht weg. Israeliten träumten ja eben von der Vergangenheit, von den guten alten Tagen, von der guten alten Zeit und wünschten sich weg von diesem Ort. Sie saßen auf ihren gepackten Koffern und wollten einfach nur weg. Ihr Leben in Babylon, das war sowas wie ein Provisorium, also nichts Endgültiges. Und wer in einem Provisorium lebt, der nimmt nicht am Leben der Gesellschaft teil. Der gestaltet auch sein Umfeld nicht mit. Wer sich in seinen Gedanken immer wieder zurücksehnt in die Vergangenheit, an den alten Ort oder an die alten Umstände oder eine heile oder sich auch eine heile zukünftige Welt wünscht, der ändert nichts an seinen aktuellen Lebensumständen. Und ohne dass man das richtig merkt, lebt man plötzlich im Ghetto. Das kann auch Christen schneller passieren, als man das wahrhaben möchte. Wir schaffen in unseren Gemeinden manchmal so eine schöne, heile Welt, sind mit unseren Programmen beschäftigt die Woche über, aber sind gar nicht mit der Gesellschaft, mit den Menschen in unserem Ort, in unserer Stadt verbunden. In einer vor einiger Zeit erstellten Umfrage gaben nur 25% aller befragten Gemeinden an, dass sie im Rathaus bekannt sind, also mit dem Bürgermeister, oder dass man halt weiß, dass es sie gibt und dass sie dorthin eine Beziehung pflegen. 18% der Gemeinden waren nur in Schulen bekannt, 14% in den Vereinen, 25% in der allgemeinen Öffentlichkeit. Christliche Gemeinden scheinen in der Öffentlichkeit nicht so sehr beheimatet zu sein. Auf der politischen, auch auf der gesellschaftlichen Ebene fühlen sich viele Christen gar nicht zu Hause. Dabei heißt es doch hier im Text, Oder gibt Gott den Israeliten den Rat, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet und sucht den Frieden der Stadt. Also, es ist eine Einladung, eine Anweisung, engagiere dich vor Ort, ganz konkret. Sei da, wo du bist, auch in deiner Straße, in deiner Nachbarschaft. Lass dich nicht von Leuten auf eine falsche Spur lenken. Gib auch nicht nostalgischen Gedanken und Wünschen Platz oder Raum in deinem Leben. Lebe dort, wo du bist. Zieh nicht weg und zieh nicht um. Nimm einfach die Herausforderung an. Wenn zum Beispiel zwei Straßen weiter eine Moschee gebaut wird, dann geh nicht weg, sondern bleibe dort. Stell dich der Herausforderung. Oder wenn in dein Wohnviertel zunehmend Menschen aus anderen Ländern einziehen, dann pack nicht die Koffer, sondern bleib da. Es gilt genauso auch für Gemeindeleitungen. Ich habe gelesen, wie in den letzten Jahren in Los Angeles so manche christliche Gemeinde den Stadtbezirk, wo sie bisher waren, verlassen hat. Sie haben sich woanders angesiedelt, weil immer mehr mexikanische Migranten in diesem Stadtbezirk also eine Wohnung bezogen haben. Und das bisherige Gemeindegefüge aus weißen, mittelständischen Amerikanern, sie hatten Angst, dass sie dieses Gefüge in der Gemeinde verlieren. Sie waren nicht bereit, sich weiterhin dort in ihrer Umgebung, in ihrem Bezirk zu engagieren, wo sie sich befanden. Sie waren nicht offen dafür, ihre Heimat, das heißt ihr Gemeindeleben, vielleicht auch anzupassen an die Gegebenheiten vor Ort. Deshalb Gottes Rat an uns, stell dich der Situation und lauf nicht weg. Wir sollen uns dort verorten und auch dort zu Hause sein, wo wir uns befinden. Wir sollen das Leben vor Ort mitgestalten. Zum Zweiten, suche den Frieden. Ich habe mal den Satz gelesen, nichts läuft von selbst, es sei denn, es geht bergab. Ja, so ist es ja beim Wasser, ne? Das sucht sich immer die tiefste Stelle und findet dann den Weg bergab, ne? Der Rhein, der irgendwo, glaube ich, in der Schweiz oder wo entspringt, fließt immer weiter bergab, bis er irgendwann in die Nordsee fließt. Und da ist viel Wahres dran. Christen sind herausgefordert, Frieden zu halten und auch zu schaffen. Und da gibt es viele Stellen in der Bibel. Wir haben die Jahreslosung schon gehört, suche Frieden und jage ihm nach. Da gibt es in der Bergpredigt den Satz von Jesus, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Oder Paulus schreibt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Oder die Frucht des Geistes ist Friede. Also gibt es sehr viele Stellen in der Bibel. Also wir brauchen, glaube ich, nicht noch mehr Belegstellen dafür, dass Gott möchte, dass wir den Frieden suchen. Und dafür Sorge tragen, dass Frieden und Versöhnung sich in unserer Umgebung, in unserem Land ausbreiten. Jesus Christus bezeichnet sich ja selbst als Friede. Er möchte, dass wir im Frieden miteinander leben und dass wir als seine Kinder Frieden schaffen und stiften. Das heißt also, wir sollen nicht stiften gehen, wenn es Spannungen und Streit gibt, sondern Frieden stiften und vermehren. Das ist also der Rat, den Gott den Israeliten und auch uns gibt. Er sagt zu ihnen, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Und es hat damit was zu tun, auch aktiv zu sein. Wir sollen uns auf die Suche machen, den Frieden suchen, also uns kreativ Gedanken machen darüber, was dem Frieden untereinander dient. Wir sollen uns auf den Weg machen und das suchen, was zu einem friedvollen und versöhnten Miteinander beiträgt. Und dabei müssen wir uns bewusst machen, was ist die Basis, was ist eigentlich der Ursprung des Friedens. Das ist Gott selber. Gott selber ist der Ursprung des Friedens. Deshalb ist er ja, was wir jetzt gerade gefeiert haben, in diese Welt gekommen, in seinem Sohn Jesus Christus, weil er den Frieden mit uns Menschen gesucht hat und auch gefunden hat. Bei Einzelnen zumindest, bei einigen. Durch seinen Sohn Jesus Christus geschieht Versöhnung. Gott versöhnt sich selbst mit uns Menschen. Also er ist aktiv geworden. Er ist sozusagen die Friedensbewegung in Person. Er opfert seinen Sohn an einem Holzkreuz, damit eine Beziehung zu ihm als Schöpfer möglich ist. Nicht jetzt, weil wir so gute und tolle Menschen sind, nein, wir werden begnadigt. Wir bekommen jetzt nicht das, was wir für unsere Sünden und für unsere Versagen verdient hätten. Wir werden nicht bestraft. An unserer Stelle wird Jesus bestraft. Und wir bekommen Gnade geschenkt. Gnade, also diese unverdiente Zuwendung Gottes, diese unverdiente Versöhnung Gottes, also das Versöhnungsgeschenk, das wir in Anspruch nehmen dürfen. Also diese Gnade, diese Versöhnungstat Gottes ist die Grundlage unseres Lebens, Grundlage unseres Christseins, also Basis unseres Glaubens, dass Gott Frieden schafft mit uns Menschen. Was heißt es jetzt, den Frieden zu suchen? Ich habe eine schöne Geschichte gelesen von einem jungen Mann und einem älteren Mann, die gemeinsam im Zug unterwegs sind. Muss, glaube ich, in der Schweiz gewesen sein, war ziemlich bergig die ganze Gegend. Und eine ganze Zeit lang, sie saßen gemeinsam im Abteil und haben überhaupt nicht miteinander gesprochen. Und dann bricht es aus dem jüngeren Mann einfach so heraus. Der Ältere merkt, er wird immer unruhiger und zittrig war er und so weiter. Und dann bricht es aus ihm heraus und er sagt, jahrelang habe ich im Gefängnis gesessen. Ich habe eine große Dummheit gemacht und habe Schuld auf mich geladen. Meine Eltern wollten keinen Kontakt mehr mit mir haben. Dann habe ich vor einigen Wochen einen Brief geschrieben an meine Eltern, dass ich entlassen werde an dem und dem Termin und habe ihnen geschrieben, wenn ich heimkommen darf, wenn ihr mir vergeben habt, dann bitte hängt an dem Apfelbaum, also die hatten das Grundstück da an der Bahnlinie, hängt an dem Apfelbaum einfach ein weißes Band hin. Dann weiß ich, ich darf wieder nach Hause kommen. Wenn da kein weißes Band am Baum hängt, dann werde ich weiterfahren. Ich weiß zwar noch nicht, wohin. Und der junge Mann, je näher sie an sein Zuhause kommen, wird immer unruhiger und er dreht sich dann weg vom Fenster. Er hält dann die Hände einfach vors Gesicht, weil er es einfach nicht aushält. Wenn sie da um die letzte Kurve rumfahren, was passiert? Hängt da jetzt ein weißes Band oder nicht? Also wie gesagt, er dreht sich weg. Und dann packt ihn der Ältere an der Schulter und sagt, da sieh doch, euer Apfelbaum. Und was war der Fall? Der ganze Apfelbaum war voller weißer Bänder. Und da ging ein Leuchten durchs Gesicht des jungen Mannes. Er wusste, ich darf heimkommen. Mir ist vergeben. Und das ist vielleicht so ein Ausdruck von Gnade, ein Ausdruck von Friede. Jawohl, der junge Mann hatte Mist gebaut. Er hatte viele in seiner Verwandtschaft, seine Eltern enttäuscht. Aber ihm wurde Vergebung geschenkt. Gnade ist eben Gottes Geschenk an uns. Wir dürfen heimkommen, heimkommen zum Vater. Heimkommen trotz unserer Schuld. Denn Jesus hat unsere Schuld und Sünde auf sich genommen und schenkt uns die Vergebung. Und diese Vergebung, diese Gnade Gottes, das ist auch die Basis für unser Miteinander. Das ist die Basis fürs Miteinander in der Gemeinde, dass Gemeinschaft überhaupt funktioniert. Wie funktioniert eine gute Ehe, dass man jahrzehntelang zusammenbleibt, 30 Jahre und länger? Funktioniert eine gute Ehe dann, wenn zwei tolle Menschen sich gefunden haben, die keine Fehler machen? Ich glaube nicht. Also ich habe andere Erfahrungen gemacht. Eine gute Ehe funktioniert dann, wenn man gelernt hat, sich zu vergeben. Und Gemeinde, glaube ich, funktioniert auch nicht anders. Gemeinde funktioniert dann, wenn man sich annehmen kann, wenn man dem anderen auch vergeben kann. Eben weil Gott mir vergeben hat. Ich kann meine Geschwister lieben, weil Jesus mich liebt. Also den Frieden suchen, auch im Miteinander der Gemeinde. Das ist, denke ich, unsere Aufgabe. Aber dieser Auftrag geht über den gemeindlichen Rahmen hinaus. Dieser Auftrag, den Frieden zu suchen, der ist noch viel umfassender. Und deshalb die Fragestellung, was dient dem Frieden in unserem Land, in unserer Umgebung? Ich glaube, ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen uns der Realität stellen, dass wir auch herausgefordert sind, unsere Heimat neu zu gestalten, damit die unsere Heimat auch für andere Menschen zur Heimat wird. Und wir leben ja in einer Demokratie, in der uns Religionsfreiheit zugestanden wird. Und das müssen wir den anderen Religionen, auch wenn es uns schwerfällt, ebenfalls zugestehen. Frieden erhalten wir dann, wenn wir anderen die Rechte zugestehen, die wir selber auch haben. Und Streit und Hass entsteht dann, wo wir nur für uns exklusive Rechte in Anspruch nehmen. Natürlich sollen wir für unseren christlichen Glauben und auch für die Werte einstehen, für unsere Überzeugungen, klar. Und sie auch einbringen. Aber wir müssen gleichzeitig auch einsehen und akzeptieren, dass nicht alles so laufen muss, wie wir es für richtig halten. Also wir sollen uns dafür einsetzen, auch dass die Demokratie erhalten bleibt, die demokratischen Rechte für jeden Bürger unseres Landes. Das gilt es auch zu pflegen und zu erhalten. Ja, wir sollen unsere Demokratie auch nicht für selbstverständlich nehmen. Es gibt Menschen, die haben da so Befürchtungen, das könnte eines Tages zu Ende sein. Denn das Ganze läuft nicht irgendwie einfach nur von selbst. Es sei denn, wie ich vorher schon gesagt habe, es geht bergab. Das geht alles von selbst, ja. Suche den Frieden. Was trägt eben zum Frieden bei? Zum Beispiel, wie es in Philipper 2 steht, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Wir sollen also nicht nur unsere eigenen Interessen im Blick haben, sondern das, was der andere braucht und nötig hat. Also steht mit den Menschen in Kontakt, pflegt Beziehungen zu ihnen, hilft ihnen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Menschen vielleicht auch, die so am Rande stehen. Und widersteht den Scharfmachern und den Hasspredigern. Der dritte Gedanke. Bete und arbeite. Beten sollen wir, dazu rät Gott. Das heißt ja im Vers 7, sucht eben den Frieden. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Deshalb dritter Gedanke, bete und arbeite. Ältester? Das hält. Beten, also man kann sich jetzt fragen, was soll das bringen? Wer so fragt, glaube ich, der hat sich noch nicht ausreichend im Gebet befasst, wie eng unsere Grenzen hinsichtlich dessen sind, was wir wirklich bewegen und erreichen können. Beter können viel erreichen. Und viele Menschen haben das schon aus eigener Kraft versucht, etwas zu verändern, die Gesellschaft zum Besseren umzukrempeln, Ungerechtigkeiten halt abzuschaffen oder ungeheures Leid irgendwie zu lindern. Ja, wer kann über die Gedanken, Motive und inneren Vorgänge von Menschen und Entwicklungen verfügen? Wir können darüber nicht verfügen. Aber wenn wir die Hände falten und ruhig sind, dann bekennen wir was, dann bekennen wir damit, dass Gott derjenige ist, der diese Welt in seinen Händen hält und Herzen auch verändern kann und auch schon verändert hat. Er bestimmt über Menschen und Entwicklungen. Er kann das tun, was sich unserem Zugriff entzieht, wo wir einfach überhaupt keinen Einfluss haben. Deshalb ist das Gebet die größte Tat. Und die Israeliten werden aufgefordert, für die Menschen zu beten, die sie deportiert haben, die sie in die Gefangenschaft gebracht haben. Also das Gebet der Israeliten, muss man sich vorstellen, das war pure Feindesliebe. Die Babylonier waren die Feinde Israels. In einem Kommentar zum Buch Jeremia, da steht, erstmalig wird hier von Israel Fürbitte für ein nicht zu Jahwe gehöriges Volk gefordert. Also sie sollen nicht nur für die Geschwister beten, nein, sie sollen für alle Menschen beten in ihrer Umgebung. Auch für die, und das war die Riesenherausforderung, die ihnen das Leben schwer machen. Für ihre Feinde. Für Menschen beten, die mich geärgert haben. Vielleicht auch für Menschen beten, die mich hier ganz tief im Herzen verletzt haben. Wir sind aufgefordert, nicht gegen Menschen zu beten, sondern eben für sie. Auch wenn sie unsere Feinde sind. Und wer sich an Gott wendet, ihn sucht und ihn bittet, der leistet einen großen Beitrag für den gesellschaftlichen und auch für den gemeindlichen Frieden. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch Heavenly Man kennt. Ein Buch von Bruder Jun gibt es schon seit einigen Jahren. Der hat lange Zeit in China gelebt und er ist jetzt viel in Europa zu Vorträgen unterwegs. Also ein Mann, der auch viele Jahre im Gefängnis war in China. Und dann eines Tages, als er einen Vortrag hielt in Europa, kam einer auf ihn zu und sagte: Ich habe viele Jahre darum gebetet, dass die kommunistische Regierung in China zusammenbrechen wird, damit Christen dort in Freiheit leben können. Und dann hat Bruder Jun geantwortet, etwas überraschend, und gesagt: Darum beten wir nicht. Wir beten nie gegen unsere Regierung oder verfluchen sie gar. Wir haben vielmehr gelernt, dass Gott die Kontrolle sowohl über unser eigenes Leben hat, als auch über die Regierung des Landes, unter der wir leben. Gott hat die Regierung Chinas für seine eigenen Ziele benutzt und seine Kinder so geformt, wie er es wollte. Und dann hat er ihn darum gebeten: Beten Sie nicht darum, dass die Verfolgung aufhört. Interessante Aussage. Wir sollten nicht darum bitten, dass wir eine leichtere Last zu tragen bekommen, sondern um einen stärkeren Rücken. Dann wird die Welt sehen, Gott ist mit uns und verleiht uns die Kraft, so zu leben, dass wir seine Liebe und Macht offenbaren. Zum vierten und letzten Gedanken: Leg deine Zukunft in Gottes Hand. Frieden, finde ich, schafft derjenige, der die eigenen Wünsche und Träume loslassen kann. Streit entsteht dort, wo Menschen darauf bestehen, wo sie auf ihr Recht pochen und ihren Willen durchsetzen wollen, ihre Überzeugung, manchmal sogar auch mit Gewalt, so mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen. Da entsteht Streit. Und Gott sagt den Israeliten, dass nicht sie es sind, die eine Veränderung der Umstände erzwingen können oder sollen. Er selber sagt ihnen das zu, er wird sich darum kümmern, dass sich ihre Umstände ändern. Es wird eine Zeit dauern, aber er wird sich darum kümmern. Ihm sollen sie von ganzem Herzen vertrauen. Und er ruft sie in Erinnerung, dass er vertrauenswürdig ist. Im 11. Vers lesen wir: Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Und so wie die Israeliten damals, sollen wir unsere Zukunft ganz in Gottes Hand legen. Diese Welt ist für uns nur eine Durchgangsstation. Diese Heimat ist für uns nur, also Heimat hier auf der Erde, ist nur Heimat auf Zeit. So sehr wir uns um die Gestaltung dieser Heimat kümmern sollen und für Frieden sorgen sollen, es gilt immer noch: Unsere Heimat ist im Himmel. Ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln, so heißt es im Text, aus allen Nationen und aus allen Orten. Das ist nicht nur ein Wort an die Israeliten, sondern auch ein Wort für uns. Es ist die große Schau von Johannes in Offenbarung 21, die ich uns jetzt vorlesen will, diese schöne Perspektive. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Ja, Jesus Christus ist unser persönlicher Friede. Und er ist nicht nur unser persönlicher Friede, sondern auch der Friede für unsere Glaubensgeschwister und auch der Friede für unser Land. Darum stell dich der Situation, verorte dich dort, wo du bist, suche den Frieden. Gestalte deine Umgebung und die Gesellschaft mit und bete für sie. Amen.